Ja, schönen guten Morgen und herzliche Grüße von der FEG in Zeven. Wir freuen uns, dass ihr euren Jonathan nach Zeven lasst und er dort bei uns mal predigen darf. Und zumindest ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Und mitgebracht habe ich, kann ich sagen, ein schönes, also auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, wie die Ulrike ja auch schon sagte, nämlich die Freude an Gottes Regeln, Geboten und so weiter. Ich habe eine kleine Präsentation, vielleicht können wir auf die erste Seite. Ach so, Entschuldigung, darf ich das einfach immer so sagen, es sind nur 4 Stück, dann könnt ihr das machen. Geht das? Okay. Das ist unser lieber Mose in dem großen Augenblick, als er im alten...
So sah er aus.
Ja. Hat der Heilige Geist nachgemalt. So, auf jeden Fall, so sahen die Gebote aus. Also gut. Großer Augenblick, als Gott seinem Volk, das ersterwählte Volk, wir sind ja das zweiterwählte Volk, wir Christen in Jesus Christus, im ersterwählten Volk Regeln, Satzungen für ein gelingendes Leben gab. Vorher gab es das nicht. Und das sind die 10 Gebote. Und die Ulrike sagte es, die Bibel ist ja voll von Regelungen, Ratschlägen. Großer weiser Mann, Salomo hieß er, hat gesagt in den Sprüchen, der Anfang aller Weisheit ist die Gottesfurcht. Also da zu fragen, was ist der Wille Gottes, sich danach halten. Und so beginnt ja auch dieser Vers oder die heutigen Verse. Und der Psalmbeter stellt uns einen jungen Mann vor Augen. Man will jetzt sagen, junge Leute haben wir heute auch unter uns. Warum? Weil das Leben noch vor euch liegt. Wir sind vielleicht im Mittelalter, haben die Hälfte schon rum, die Hälfte kommt noch. Und jetzt sagt der Psalmbeter, ich gebe demjenigen, der ein junger Mann, eine junge Frau ist, mal einen grundsätzlichen Ratschlag auf den Weg, wie Leben gelingen kann. Jetzt nicht im Sinne von Wohlstandsevangelium, halte die Gebote Gottes, dann geht es dir gut, ja und doch auch nein, aber vielleicht, ich stelle mir das immer so vor, als Pastor begleite ich ja auch Menschen, die am Ende sind ihres Lebens. Und da habe ich immer 2 Gruppen. Die eine Gruppe ist verbittert, enttäuscht über das Leben und das finde ich so schade, wenn jemand am Ende seines Lebens bitter zurückgucken muss auf sein oder ihr Leben und traurig darüber ist. Es gab aber auch diejenigen, die ganz positiv sind. Die wissen, ich bin über 90, ich habe noch vielleicht eine gewisse Zeit zu leben, aber der Herr hat mich geführt und geleitet und ich habe ein sinnerfülltes Leben gehabt. Das sind keine Millionäre, das sind keine Menschen, die immer nur gesund waren, aber sie haben eine innerliche Einsicht, mein Leben war gut. Ich bin meinem Schöpfer und Erhalter, meinem Herrn Jesus Christus, dankbar über dieses Leben, das ich geführt habe. Und so sehe ich diesen Vers 9. Den Ratschlag eines vielleicht alten Menschen an einen jungen Menschen, wie kann es dir gelingen, wie kann es mir gelingen, wenn wir kurz vor dem Ende unseres irdischen Lebens sind, sagen zu können, es war gut. Hände zu falten war vor einiger Zeit, 3, 4, 5 Wochen, bei einer sterbenden Frau, habe sie begleitet, 3 Wochen, bevor sie verstarb. Zum Schluss war sie nicht mehr bei Bewusstsein, aber kurz vorher haben wir die Hände gefaltet. Sie hat nur noch stammeln können, aber was ich gehört habe, war ein Halleluja, ein Danke für das Leben, was du mir gegeben hast. Das war für mich tief beeindruckend und als Pastor habe ich ja und wir alle haben tausende von Augenblicken, die wir wieder vergessen, aber diesen Augenblick werde ich nicht vergessen, weil ich mir das für mich selber auch wünsche. Im Rückblick auf mein Leben, diese tiefe Dankbarkeit, diese tiefe Freude über das Leben, was Gott mir gegeben hat, das auch zu erleben an meinem Lebensende. Und der Ratschlag hier ist, entwickle Freude an den Geboten Gottes, an den Regeln und Ratschlägen Gottes, die wir hier in der Bibel lesen. Gesetz heißt nicht nur Altes Testament, wir werden gleich noch drauf zurückkommen, auch das Neue Testament ist voll davon, von guten Regeln, Ratschlägen, Schildern im Straßenverkehr, die uns Wegweisung geben sollen, ein Licht sein sollen auf unserem Weg. Und fast klingt es ja ein bisschen so streberhaft, wie du das auch vorgelesen, nicht du vorgelesen hast, sondern was da drin stand, dass er so richtig Freude hat und ich möchte deinen Willen erkennen, Herr, und so. Das ist wie so in der Schulklasse, wo es einen Streber gibt, da darf ich noch eine Hausaufgabe mehr machen, lieber Lehrer. Ne, ich mag die Mathematik so, gib mir doch, das ist alles zu leicht, gib mir doch noch eine Aufgabe mit nach Hause, sagen die anderen 29 Schüler, so ein Streber, so eine Streberin. Ne, genau. Aber so ähnlich hört sich das ja an. Ein bisschen strange und ein bisschen krass würden wir in Hittfeld auf eine Straße gehen, Fußgängerzone oder Hauptstraße, fragen, können Sie sich vorstellen, dass Sie Freude haben an Gottes Geboten oder wie stehen Sie zu Gottes Geboten? Viele würden sagen, Gottes Gebote schränken mich ein. Ich habe auch schon mal das Argument gehört, ich möchte nicht Christ werden, denn sonst muss ich mein Leben ändern. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Und hier eine ganz andere Geschichte, nämlich ein Mensch, der Freude erkennt an den 10 Geboten, aber auch viele, viele andere, auch neutestamentliche Gebote. Wie kann ein Mensch dahin kommen? Wie können wir dahin kommen, dass A, unser Leben im Rückblick gelungen ist und zweitens wir auch nicht gesetzlich werden und nur Gesetze halten, weil sie halt in der Bibel stehen, sondern dass wir eine innerliche Freude haben über die Regeln, die Gott uns mit auf den Weg gibt und die wir lesen in Gottes Wort. Und ich möchte einen Begriff heute so mitgeben und der wird euch dann auch am Schluss noch begleiten und mit dem werde ich euch dann auch verabschieden, sozusagen in den Sonntag, nämlich Gottes Gebote führen uns zur Exzellenz. Nochmal, Gottes Gebote führen uns zur Exzellenz und unserem Leben zur Exzellenz. Deshalb kann ich, das ist jetzt meine Auslegung, ja, will ich euch mitgeben, mein Leben wird in die Exzellenz geführt durch das, dass ich maximal versuche, nach Gottes Willen zu leben. Diesen Gedanken wollen wir weiter verfolgen und wollen jetzt einige Gebote, 2 aus dem Alten Testament und ein paar kleinere dann, wo ich kürzer drüber spreche, aus dem Neuen Testament. Und ich möchte uns in diesen Gedanken hineinführen, Gottes Gebote führen unser Leben und unser Lebensumfeld zur Exzellenz. Wir fangen an mit der nächsten Folie. Das ist das 4. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Na klar ist, das Gebot, du sollst nicht töten, ist jedem eigentlich klar. Vielleicht in Kriegssituationen oder äußersten Grenzsituationen würden wir Christen dieses Gebot auch übertreten. Zumindest im Nationalsozialismus haben das viele Menschen übertreten, in denen sie indirekt mitgemacht haben und am Tod vieler Menschen mitverantwortlich waren. Da war das eine ganz aktuelle Sache. Heute vielleicht nicht mehr so, aber Exzellenz jetzt der Gedanke an diesem 4. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und diese Exzellenz kann in uns, diese Exzellenzidee kann in uns irgendwo Gestalt gewinnen, indem wir nicht die Gesetze angucken und sagen, steht halt in der Bibel, musst du machen, sondern hinter Gottes Absicht zu blicken, welche hinter den Geboten steht. Also Gott gibt ja nun nicht irgendwelche Ratschläge und Weisheiten aus Willkür, sondern er hat ja einen guten Plan mit jedem einzelnen Leben und mit der ganzen Welt und wie im Straßenverkehr und Ulrike das auch gesagt hat, sind da Schilder, damit Leben gelingen kann, damit Exzellenz einziehen kann in ganz viele Bereiche unseres Lebens. Hier jetzt für das Gebot. Welcher Exzellenzgedanke im Hintergrund kann da gestanden haben, dass Gott uns bei 10 Geboten, das sind ja die Hauptsäulen der Gebote, und da gibt es viele andere auch noch, warum hat er das ausgerechnet hineinschreiben lassen? Sehen hier ein kleines Kind, muss gewickelt werden, oder eigentlich auf der oberen Linie sehen wir den Verlauf so manches Lebens. Eine Familie freut sich über das neugeborene Baby und da ist erstmal ganz viel Liebe, Zuneigung, Zuwendung erforderlich der Eltern. Und auch natürlich gibt es auch zerrüttete und schlechte Elternhäuser, aber ich spreche hier zuerst ja zu Christen und gehe davon aus, dass wir im Allgemeinen gute Elternhäuser haben. Aber Vater und Mutter kümmern sich, gerade in den ersten Jahren, das Kind kann weder laufen noch sprechen und hat Bauchweh und man ist dann stundenlang am Gucken, was ist es, Kamillentee, Fencheltee und alle möglichen Hausmittelchen, Wadenwickel bei Fieber und so weiter. Und die Mütter und Väter, wie viel Energie stecken sie doch hinein in das Kind? Oder dieses Bild, es ist nicht meine Tochter, aber das ähnliche Bild hängt in unserem Kinderzimmer immer noch. Töchter sind 25 und 28, hängt immer noch da. Die Schultüte. Ja. Machen sich die Eltern Gedanken, was kommt da rein? Wie kann ich dem Kind optimale Ermutigung geben, diesen neuen Lebensabschnitt anzugehen? Komm, wir packen all die Schulsachen und ein paar Süßigkeiten und Sachen ein in die Tüte. Wie viel Liebe steckt da doch drin, dass die Kinder mit Fröhlichkeit und mit guter Zuversicht in ihr Schulleben starten. Und ja, die Zuwendung der Eltern zu den Kindern ganz rechts hört ja nicht auf. Kommt die eigene Wohnung, vielleicht der Bau oder Kauf eines Hauses. Und so mancher Opa in der Rente findet sich dann dort wieder, holt sein Werkzeug aus dem Schrank und sagt so, Sohn oder Schwiegersohn, wir packen jetzt an und ich renoviere mit und zieh da Rigipsplatten ein und sonstige Sachen. Das ist unser Leben, wenn wir Eltern sind. So, und jetzt Gottes Gebot. Was ist der Exzellenzgedanke oder was könnte der Exzellenzgedanke Gottes sein, wie die Kinder, die doch so viel Zuwendung erfahren haben von ihren Eltern, wie das die Kinder zurückgeben oder ob sie es überhaupt zurückgeben? Wäre es denn richtig, wenn die Kinder das einfach selbstverständlich annehmen würden? Ja, die haben halt mich gekriegt, deshalb müssen sie mich auch großziehen, Studium finanzieren und auch noch zum Schluss mithelfen, meine Wohnung umzubauen. Gott hat eine Exzellenzidee dahinter. Die Kinder sollen das nicht einfach für selbstverständlich erachten und so tun, als wäre das alles selbstverständlich, sondern sie sollen den Eltern Ehre geben. Ehre für all das, was sie in den ganzen Jahren für die Kinder getan haben. Und dieses Ehre geben oder gerade vielleicht auch nicht Ehre geben, das merken wir, wenn wir Eltern älter werden, vielleicht mal irgendwann die Sozialkontakte weniger werden, wenn wir mehr einsam und alleine sind. Wenn wir eine Befragung machen würden, in Deutschland gibt es viele Familien, die zerrüttet sind, wo die Kinder sich jahrelang nicht bei den Eltern gemeldet haben. Die Eltern leben so vor sich hin, die Kinder haben keinen Kontakt mehr. Das will Gott nicht, das ist nicht exzellent, das ist billig, wenn Kinder einfach die ganze Zuwendung der Eltern als selbstverständlich annehmen und nichts zurückgeben, sondern gerade in den älteren Tagen, und das ist das untere Bild, es ist so schön, wenn diese Familienharmonie da ist. Wir leben in einer globalen Welt und die Kinder sind vielleicht im Ausland oder in Süddeutschland oder irgendwo anders. Aber jede Woche ein Telefonat, Mama, wie geht's dir? Papa, wie geht's dir? Kann ich mal helfen? Ich nehme mal ein paar Tage Zeit. Ich habe da ein wunderbares Beispiel auch aus Zeven, wo sich die Kinder ganz, ganz vorbildlich um die Mutter kümmern, nach ihren Möglichkeiten. Keines davon lebt in Zeven. Aber ich merke das, und komme ja auch in die Gemeinde, immer wieder über die Frau über 90 Jahre alt. Sie immer wieder im Pflegeheim besuchen, sie kann nicht alleine leben. Sie wollte auch nicht umziehen, sondern ist jetzt im Pflegeheim. Aber immer wieder sind ihre Kinder da und kümmern sich um ein Wochenende. Das finde ich vorbildlich. Und dazwischen sind Telefonate. Das ist das Ehre geben. Und da sehen wir auch den Exzellenzgedanken oder einen ersten Punkt dieses Exzellenzgedanken Gottes hinter seinen Geboten. Familiäres Leben soll nicht ein billiges Miteinander aufwachsen sein und dann geht man auseinander und hat nichts mehr miteinander zu tun, sondern Familie ist mehr. Familie ist sozusagen so eine Keimzelle auch der Gemeinschaft der Heiligen, ja, wie Eltern mit Kindern umgehen, wie Kinder mit Eltern umgehen und dass die Kinder eben die Eltern ehren. Vielleicht auch so mal ein kleiner Tipp, wenn ihr noch Eltern habt oder Eltern habt, sagt ihnen doch einfach mal Dankeschön oder drückt es mal aus für das, was sie an euch getan haben. Es tut ihnen gut. Das ist ein Teil dieses Gebotes. Und das will Gott in seiner Exzellenz, in seinem Exzellenzidee, zu sagen, ey, leb nicht als Christ da billig hin und nimm deine Eltern an, wie auch immer. Vielleicht haben die auch Schwächen oder wie auch immer. Aber erkenne doch, dass sie viel Zeit und Energie und Liebe und Zuwendung in dich investiert haben. Und drück es ihnen doch auch aus, indem du ihnen Ehre gibst. Ehre, Dankbarkeit, mal vielleicht ein kleines Dankeschön, ein Symbol ihnen auch mal geben, das auszudrücken. Gott möchte, dass unsere Gemeinschaften der Heiligen, kann ich jetzt so sagen, anders sind als von nichtgläubigen Menschen und dass dort Exzellenz, ethische Schönheit entsteht. Und ich denke, so ein Bild wie da unten, dass die Eltern mit den Kindern essen und fröhlich sind und schöne Abende erleben. Man muss sich da nicht gegenseitig auf dem Schoß sitzen die ganze Zeit. Ist ja auch ein Gebot, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und der Frau anhangen. Eine Selbstständigkeit der jungen Familien ist auch nach Gottes Plan, aber nicht, dass man da nichts mehr voneinander hört, sondern dass man sich umeinander kümmert und dass die Kinder die Eltern ehren. Eine Idee der Exzellenz Gottes und ausgedrückt in dem vierten Gebot. Zweites Beispiel, achtes Gebot, das sind wir jetzt noch im Alten Testament, nächste Seite. Du sollst nicht lügen. Also morden tun wir nicht und töten, vielleicht nur in Grenzfällen, die wir Gott sei Dank noch nicht erleben mussten. Aber mit der Lüge ist es schon so eine leichtere Sache, nicht? Sagst du, habe jetzt gerade keine Lust ans Telefon zu gehen, ne? Schickst du die Frau vor oder die Frau den Mann, sag mal, ich bin nicht da. Ja, ist nicht da, ich probiere es morgen wieder. Ist eigentlich eine Lüge. Ja, im Geschäftsleben ist das ja gang und gäbe und auch im Fernsehen, in der Politik. Wie viele Politiker haben schon gesagt, da habe ich nichts mit zu tun und haben das vehement verteidigt über Wochen hinweg und irgendwann kam doch raus, ja, er hat gelogen. Ne? Hat ganze Republik sozusagen angelogen vor versammelter Mannschaft und laufender Fernsehkamera. Schämt sich heute keiner mehr. Das heißt, auch unsere Gesellschaft ist auch irgendwo ein Stück, natürlich ein ganz deutliches Stück, abgerückt von diesem Exzellenzgedanken Gottes, weil sie Dinge etabliert haben, die sind selbstverständlich, aber die sind nicht exzellent. Hier haben wir Petra und Britta, Beispiel für den Exzellenzgedanken Gottes. Petra und Britta sind Best Friends, beste Freundinnen. Und die Petra vertraut der Britta viele Dinge an aus ihrem persönlichen Leben. Und weil es die beste Freundin ist, geht sie davon aus, die wird das schon nicht weitersagen, sagt sie ihr auch. Sie sagt, ich vertraue dir jetzt was aus meinem Privatleben an, was mich jetzt gerade betrifft und bitte sag es nicht weiter. Eine Zeit später hört sie von irgendeiner anderen Person die Information, die sie ja nur an die Britta weitergegeben hat. Sie spricht die Britta an, du, ich habe dir da was anvertraut und die Bertha hat mich jetzt da irgendwie drauf angesprochen, wie kann das denn sein, ich habe das nur dir anvertraut. Und die Britta sagt, nee Petra, ich habe das nicht weiter erzählt. Petra weiß, derjenige oder diejenige kann das ja gar nirgends anders hören. Ich habe das nur dieser einen Person, meiner besten Freundin, anvertraut. Und die Freundin lügt sie an, weil das eine peinliche Situation ist. Vielleicht ist sie gar keine Schwatzbase sozusagen, sondern irgendwie hat sie mal sich nicht unter Kontrolle gehabt und das rutschte ihr raus. Jetzt traut sie sich nicht, die Wahrheit zu sagen, sondern lügt sie an. Gang und gäbe, Notlügen, können wir sagen. Aber hinter dem Gebot, du sollst nicht lügen, ist auch wieder nach meiner Auffassung ein Exzellenzgedanke Gottes, nämlich die Exzellenz in Beziehung und Freundschaft. Wenn man nachlesen will, im Alten Testament gibt es die traditionelle Freundschaftsgeschichte zwischen David und Jonathan. Da gibt es auch Probleme dann mit dem Vater von Jonathan, dem Saul, und die Freundschaft, die ist ganz stark zwischen den beiden. Das heißt, Gott, als er die Welt erschaffen hat, erstes Buch Mose, erstes Kapitel, hat schon einen Exzellenzgedanken auch hineingelegt in Beziehung und Freundschaft von Menschen. Die soll nämlich vertrauenswürdig sein, Und wenn ich eine beste Freundin oder überhaupt Freunde habe, dann soll ich ehrlich sein und der andere soll sich komplett auf mich verlassen können. Und das, was ich Rainer sage, das meine ich auch so. Jesus sagt ja, wir sollen nicht heucheln, ist auch wieder heucheln, ist ja auch ein Teil von Lügen. Ich mache irgendwas und bin es gar nicht oder ich sage irgendwas und meine es gar nicht. Exzellenzgedanke Gottes über sein Volk, auch über die Gemeinde, ist, wenn da einer dem anderen was anvertraut oder eine der anderen was anvertraut dann kann, und sagt, das bleibt unter uns, muss ich, und das ist der Exzellenzgedanke Gottes, dass wir von ausgehen können, ich habe da wirklich einen Freund, ich habe da wirklich eine Freundin, ich kann der alles anvertrauen, das geht nicht raus, und wenn sie zu mir sagt, ich habe dies oder jenes getan, kann ich davon ausgehen, ich werde nicht angelogen. Gott möchte Exzellenzgesellschaften. Wollte er im Alten Testament auch mit dem Gesetz. Israel sollte eine Exzellenzgesellschaft werden im ganzen Orient. Wenn wir das ein bisschen sehen, es beginnt mit Saul, David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Salomo mit seiner großen Weisheit, kamen die Leute, um seine Weisheit zu bewundern. So, und dann haben sie sich nicht mehr nach den Geboten Gottes gerichtet, vor allem nicht mehr nach dem ersten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Politik war ihnen wichtiger. Sie sind Staatsbünde eingegangen und haben fremde Götter akzeptiert. Und damit ist das ganze Reich, das israelische Reich damals, Stück für Stück zusammengebrochen, bis dann Nebukadnezar kam und ja, Jerusalem niedergebrannt wurde und der Tempel zerstört wurde. So will er aber auch unter uns Christen Exzellenzgesellschaft aufbauen. Im Verhältnis der Eltern zu den Kindern oder Kindereltern und der Freundschaften zusammen. Deshalb, du sollst nicht lügen. Ich soll Ulrike etwas sagen, soll sie sich verlassen können, der meint das so. Besondere Form des Lügens und Heuchelns ist auch das Hinterherreden. Du hast Freunde eingeladen zum Essen, kaum sind sie zur Tür raus, hast du schlechte Worte über die Freunde oder über die Menschen, mit denen du zusammen warst. Ist auch eine Form von Lügen. Gott sagt, das ist nicht exzellent. Wenn du jemanden nicht leiden kannst, dann lade ihn nicht an den Tisch ein. Ist besser, wie wenn du tust, wie wenn, dass du so gut mit demjenigen oder derjenigen kannst und ihr befreundet seid und gibst ein falsches Bild ab und kaum ist die Tür zu, fängst du an zu lästern mit dem anderen. Habe ja aus ein oder andere Gespräch als Pastor mit Menschen, die in den Fabriken arbeiten, immer wieder nach der Pause, Frühstückspause, geht einer raus und die Lästerei über den oder diejenigen geht los im Pausenraum. Es ist gang und gäbe in vielen Fabriken und vielen Werkstätten, die machen sich da kein Kopf mehr draus. Aber Gott will Exzellenz und sagt, du sollst nicht heucheln, du sollst nicht mit deinem Arbeitskollegen schön sprechen, als wenn er dein Freund wäre. Und kaum ist er draußen, lässt du dich auf ein Lästergespräch ein mit dem anderen Arbeitskollegen. Das ist nicht exzellent, das ist niedrig. Gott hat uns nicht als Schafe erschaffen oder als Kühe, sondern als seine Ebenbilder. Und weil er rein ist und nur gute Gedanken hat über andere Menschen und echte Freundschaft zu uns hat, Jesus hat die echte Freundschaft zu uns, so sollen unsere Freundschaften auch echt sein, unsere Beziehungen echt sein. Deshalb das Gebot, du sollst nicht lügen. Gehen einen Schritt weiter zu der nächsten Folie. Da sind wir jetzt im Neuen Testament. Ja, hast auch, glaube ich, oder wenn man sich mit Gesetz und Geboten und Regeln beschäftigt, kommt man ja oft dahin, dass man sagt, oh, der Rainer oder wer auch immer, der predigt gesetzlich. Ja, wenn man so auf Gebote Gottes hinweist, ist man immer schnell in der Schublade, man sei gesetzlich und nicht mehr neutestamentlich. Schöner Vers, Galater 6,2. Ein jeder trage die Last des anderen, dann wird er, die Bibelkundler unter uns, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Steht wortwörtlich da drin. Also es gibt ein Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi ist verankert in dem Doppelgebot der Liebe. Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzem Gemüt, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das ist ein Teil dieses Nächstenliebegebotes, das gegenseitige Lasten tragen. Und jetzt geht es auch ein bisschen hinein in Gemeinde. Das ist die Situation, die wir haben, vielleicht nicht in Hittfeld, aber in Hamburg. Da ist die Rentnerin, die kaum über die Runden kommt. Vielleicht geht sie auch sonntags in eine Gemeinde. Sie muss durch die Mülleimer sich wühlen in der Stadt Hamburg, um noch ein paar Flaschen zusammenzusammeln, damit sie am Monatsende noch Flaschen abgeben kann und ein bisschen mehr Geld hat. Nebendran, in der Gemeinde, vielleicht derjenige spricht gerade über den Urlaub. 4 Wochen Gran Canaria, 5.000 Euro. So. Hier sitzt die Frau Meier, hier der Herr Müller. Herr Müller fährt für 4 Wochen nach Gran Canaria, kostet 5.000 Euro. Links die Frau Meier muss ihr Geld irgendwie zusammenkriegen für den Monat und muss hier ihre Flaschen einsammeln. So hat sich Gott Gemeinde nicht vorgestellt. Gemeinde ist in dem Sinne keine Exzellenzgesellschaft, wenn es so ist. Sondern jetzt kommt das Gesetz Christi und auch die Freude am Gesetz Christi, weil ich erkenne, hinter diesem Gebot steht Exzellenz. Er stellt sich ein Volk vor von Christen, wo einer des anderen Lasten trägt. Ich selber habe einen solchen Bereich für mich die paar Jahre schon in der Begleitung unserer iranischen Geschwister. Wir haben auch einen Hauskreis mit 9 bis 14 Teilnehmern jeweils. Und da habe ich eigentlich immer etwas mit ihnen zu tun. Entweder geht es um das Asylverfahren oder die Vorbereitung oder Schriftverkehr oder irgendwas mit den Ämtern und Behörden abklären. Und gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, ist aus Iran gekommen, ist Bauingenieur, hat sich sein Diplom von der Universität anerkennen lassen bei der Ingenieurkammer in Niedersachsen. Ich selber bin ja ein halber Pastor und ein halber Ingenieur, hoffentlich nicht in der Qualifikation, aber in der Zeit, nämlich ich habe 2 halbe Stellen. Und hat er mir gezeigt, Ingenieurkammer, Anerkennung als Bauingenieur. Er hat sich mehrere Male beworben, er hört schon gar nichts, schon sein Name irgendwie sortiert ihn aus und ist anerkannt. Schalte ich den Fernseher ein, Fachkräftemangel hin und her. Im Handwerk überall werden scheinbar Leute gesucht. Da ist jemand, vielleicht weiß der noch nicht über die modernste europäische Wärmepumpenverordnung, das kann ja wohl sein, aber irgendwo hat er doch ein Fachstudium. Ja, wenn wir in unseren Krankenhäusern sind, haben wir doch auch sehr viele Ärzte, die aus anderen Ländern bei uns arbeiten. Nicht so bei diesem Mann. Scheinbar ist es da ein bisschen anders. Vielleicht ist da Ausländerfeindlichkeit oder Vorbehalte. Ach, der checkt es ja nicht oder das sind irgendwie Ingenieure zweiter Klasse. Ja, jetzt habe ich gestern mit ihm gesprochen und er sagt, aus lauter Verzweiflung hat er sich beworben in Bremerhaven. Da ist ja dieses Autoverladeterminal und da brauchen die Leute, die die Autos vom Parkplatz auf die Fähre fahren. Hast du studiert, 4 Jahre lang, hast dein Diplom anerkennen lassen und dann musst du dich aus Verzweiflung da für so einen Job bewerben. Das wäre ähnlich, ich bin auch ein bisschen Klavierspieler, ne? Wenn man jetzt sagen würde, Rainer, Klavier spielen darfst du nicht, aber wie ist dein Name? Aber dem Eckart die Noten umblättern, das kannst du ja schon mal machen, ne? So ähnlich. Wie würde ich mich fühlen, ne? Oder hätte ich Kirchenmusik studiert und nein, an die Orgel kommt nur der Kantor. Ja, aber du darfst umblättern. Ja. Ist doch niedrig, ist nicht exzellent. Und deshalb auch hier wieder die Freude an Gottes Geboten. Ja, ich möchte dieses Gebot ernst nehmen. Ich möchte helfen, die Lasten der anderen zu tragen und Exzellenz hineinzubringen in unsere Gesellschaft und angefangen in unseren Gemeinden. Und das ist auch ein Aufruf, ein Gebot an uns alle. Es soll nicht so sein, und das haben wir ja auch in den Abendmahlverordnungen, soll nicht sein, dass der eine ein Trockenbrot mitbringt und der andere den Korb mit Früchten und gebratenen Hähnchen und allem und der schielt darüber und sagt, Mensch, hat der tolles Essen, ich habe gerade mal ein Stück Brot in der Hand. Korintherbrief steht drin, so soll es nicht sein. Sondern wenn wir miteinander das Mahl feiern, das war ja damals ein gemeinsames Essen wirklich, dann soll da geteilt werden, Wenn der Reiche kommt mit seinem großen Essenskorb und der Arme mit vielleicht so einem halben Scheibe Brot, dann legt man das zusammen und isst alles gemeinsam. Das ist auch hier ein Gedanke und auch eine Aufforderung an uns. Das kostet aber auch ein Stück Energie. Und jetzt bin ich natürlich mit dem Mann auch dran und habe selber jetzt auch gesucht im Internet, wo gibt es Stellen. Und wir wollen das jetzt mal ein bisschen geistlich angehen. Wir wollen Bewerbungen wegschicken und wollen da auch gemeinsam beten, dass wir das zu einem Glaubensprojekt machen, dass dieser Mann eine technisch qualifizierte Stelle bekommt und nicht Autorangierer vom Parkplatz zur Verladefähre. Ja? Und das ist aber nicht nur bei mir als Pastor, sondern dieses Gebot betrifft uns alle, die wir heute hier sitzen. Alle haben wir Gelegenheit, die Lasten anderer zu tragen. Und der Gedanke hinter diesem Gebot Gottes ist Exzellenzgesellschaft. Gemeinde soll ein Exzellenzort sein. Wenn auch alle Leute diesen Mann als Ingenieur ablehnen, ich meine, wenn er nur keine Ausbildung hätte, würde ich sagen, kann er ja nicht arbeiten. Aber die Ingenieurkammer hat es doch bestätigt, er ist ein Ingenieur. Dann braucht die Gemeinde und das Volk Gottes Exzellenzmenschen in einer Exzellenzgemeinde, die mithelfen, dass solche Menschen die nächsten Schritte in ihrem Leben machen können. Das ist jetzt nur ein aktuelles Beispiel aus meinem Leben. Es gibt andere Lasten, gibt Menschen, die einsam sind. Wie schön, wenn Menschen aus der Gemeinde sagen, da gucke ich immer mal hin. Bin jetzt auch in Rente gekommen. Ich nehme den Donnerstagnachmittag. Ich nehme da beim Bäcker vorbei und nehme ein paar Stückchen Kuchen mit. Und dann kocht jemand einen Kaffee. Und dann verbringen wir die Donnerstagnachmittage. Kannst dich auf mich verlassen. 15 Uhr komme ich bis 17.30 Uhr. Exzellenz! Dann muss der einsame Christ, die einsame Christin nicht alleine sitzen, vielleicht auch im Pflegeheim, sondern kann wissen, einmal in der Woche kommt jemand vorbei, dann kann ich sprechen über meine Dinge, ich erfahre die Neuigkeiten, ich kann mich austauschen. Ein jeder trage die Last des anderen. Die Freude daran entsteht, und das ist wirklich auch etwas, was ich merke in diesem ganzen Nächstenliebe und Helfen anderer Menschen. Da ist Freude drin. Wenn du nämlich siehst, wie du Menschen ermutigen kannst und wie sie dann auch aufblühen, zum Beispiel in Gesprächen, oder wie der Mann tatsächlich eine technische Stelle bekommt, dann ist die Freude groß. Das ist eine andere Freude wie 4 Wochen Gran Canaria für 5.000 Euro, aber es ist auch eine große innerliche Freude zu sagen, der Donnerstag war klasse, ich habe jemanden besucht im Pflegeheim oder auch zu Hause, der oder die einsam war und es war eine schöne Zeit. Ich bin froh, dass ich das mache. Das ist die Freude an Gottes Geboten. Ja, aber es ist auch dann eben ein Einlassen drauf, einmal ausprobieren, wie ist das denn eigentlich und entsteht da wirklich Freude, wenn ich des anderen Last trage. Gottes Plan ist die Exzellenz seines Volkes, die Exzellenz seiner Gemeinde. Dass das ein Ort ist, wo Menschen sagen, ich hilf dir, dass du als Techniker oder Ingenieur eine Arbeit bekommst, auch wenn alle anderen Ungläubigen dich ablehnen, dann versuchen wir es mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir beten dafür, ich schreibe dir eine schöne Bewerbung oder was auch immer. Vielleicht gibt es Menschen, die sowas gut können oder mal einen Kurs besucht haben und helfen anderen Menschen, das Gesetz Christi zu erfüllen. Das macht auch Freude. Es kostet Energie. Aber wenn du auch Erfolge sehen darfst, und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass da Erfolg dabei herauskommt, dann ist das eine große innere Freude an den Geboten Gottes. Zum Schluss, einfach so als Bild nochmal, ein paar, das nächste Bild, genau. Ein paar neutestamentliche Gebote. Nochmal, das wiederhole ich und gebe ich euch eben mit. Als Nachdenker, Gottes Gebote führen zur Exzellenz. Exzellenz in unserer Ehe, Exzellenz in unserer Familie, in unserer Gemeinde, am Arbeitsplatz, in den Umgebungen, in denen wir uns befinden. Versöhnung, sagt Jesus, mal übersetzt nach heute, bevor du hier in Gottesdienst kommst und am Abendmahl teilnimmst und so weiter und du weißt, dass jemand was gegen dich hat, geh erstmal hin und versöhn dich mit ihm. Weil er sagt, das ist nicht exzellent, dass du hier als Christ bist und hast noch unversöhnte Beziehungen. Er möchte die Reinheit. Ja, wenn jemand auch, es heißt, wenn du dein Opfer am Altar, dein Opfer gibst, ich übersetze es mal ein bisschen, Abendmahl oder dergleichen, bevor du also in die Gemeinschaft der Heiligen kommst und in die heilige Versammlung, denke mal drüber nach, wo sind da noch Baustellen in deinem Leben, weil das ist nicht Exzellenz, das ist Heuchelei. Ja, ich möchte Teil der Gemeinschaft sein und habe doch noch vielleicht sogar mit Brüdern oder Schwestern Konflikte, die nicht gelöst sind. Sagt Jesus, geh hin und versöhne dich, oder anderes Wort, versöhne dich, solange du noch mit ihm oder ihr auf dem Wege bist. Kann sein, es passiert etwas und du kannst es nicht mehr gut machen. Mach es, bevor du in die Gemeinde kommst. Weil es exzellent ist. Gott möchte das nicht. Von oben runter gucken auf die FEG in Zeven oder Hittfeld. Und da ist hier der Herr Meier und die Frau Schulze und die gucken sich nicht mehr an, weil da vor 5 Jahren mal irgendwas war. Sind das alles Hirngespinste? Nein. Es gibt viele Konflikte in unseren christlichen Gemeinden. Und Jesus weiß darum und sagt, ich möchte eine Exzellenzgesellschaft. Bitte versöhnt euch, betet miteinander, geht Wege der Versöhnung und werdet wieder Freunde. Geben und helfen hatten wir schon, dass die Lasten teilen. Johannes sagt das schon in seiner Predigt am Jordan, wo die Menschen kommen, sich bekehren und getauft werden wollen. Fragen sie ihn, was sollen wir tun? Er gibt verschiedene Antworten, unter anderem die, wenn jemand 2 Hemden hat, gebe er 1 Hemd demjenigen, der kein Hemd hat. Der eine geht für 5.000 Euro nach Gran Canaria, 4 Wochen, kann jeder gerne tun. Wir dürfen aber immer auch darüber nachdenken, können wir mal ein bisschen kürzer treten? Kann das Auto vielleicht auch einen kleineren Motor haben? Ist auch für uns Männer jetzt, ne, ist auch CO2-freundlicher. Muss der immer 180 PS haben, tut es vielleicht auch 120. Spaß für 3.000 Euro. Hatte ich letztens, Entschuldigung, wenn ich das mal so bringe, ich hatte den 60. Geburtstag und wir haben Männerkreis und da habe ich gesagt, ich bringe Eis mit am Abend, ne? Und habe erst gedacht, also wir sind so, ich glaube 13 Männer, ich gehe in die Eisdiele und hole eben Eisbecher, 3, 4 Kugeln und das eben 10 oder so und so viel Mal. Und das habe ich dann einem Glaubensbruder erzählt, der auch im Männerkreis ist, sagt, mach doch das nicht. Geh zu Netto darüber, das kostet doch 80 Euro, diese ganzen Schälchen da, eine Kugel 1,50 mal 12, 14 Leute und die Sahne obendrauf und so. Geh doch da hin und wir lassen da die Becher von Netto rumgehen und nehmen so kleine Schälchen, das kostet nur 15 Euro. Und dann sagte er, den Rest tust du in den Klingelbeutel. Da habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Also ist die Frau, die liebe Karin in Netto, hat die Dinger gekauft. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Wir haben das so rumgegeben und andere haben noch Kuchen mitgebracht. Hast den Teller gehabt, so ein bisschen Netto-Eis drauf und rechts und links dann noch Kuchen. Das war richtig klasse. Und es waren 40 Euro gespart. Ich komme in den Klingelbeutel. Und so ist es. Das ist schön. Und das Teilen. Ja? Ein jeder trage des anderen Last. Wir haben ja auch als Gemeinde immer mal wieder finanzielle Herausforderungen und so weiter. Ich will nur sagen, wir haben Gelegenheit, diese Gesetze auch einzuhalten und Exzellenz. Ja, es ist exzellenter zu sagen, ich hole das Netto-Eis und es bleibt für die Gemeinde was übrig. Also, na gut, der Mann oder Eisdiele, der muss auch leben, aber der hat so auch genügend Kundschaft, ob ich da mein Eiskugeln da hole oder nicht. Das schädigt ihn nicht, aber unsere Gemeinde hat es gut getan. Will sagen, wenn wir wollen, können wir in der Regel auch. Wir müssen vielleicht ein bisschen umdenken lernen, dass Gott Exzellentes vorhat mit unserem Leben. Feinde lieben, vielleicht der Chef, der mir zu schaffen macht, ne? Auch etwas ertragen können, ja? So wenn ich vielleicht meinen Arbeitsplatz tatsächlich da sehe und ich habe Kollegen, mit denen habe ich schon über den Glauben gesprochen und die haben mich sozusagen als einzige Bezugsperson im christlichen Glauben, aber ich habe Probleme mit dem Chef. Ja? Feinde lieben. Ja? Chef ist dann ja oftmals das Feindbild und sagen, ich ertrage es und suche mir nicht gleich eine andere Stelle. Anders hat natürlich, alles hat auch Grenzen, das ist auch klar, wenn das so aktives Mobbing und ich halte es gar nicht mehr aus, ist auch eine Kündigung wahrscheinlich in den Fällen dann auch gerechtfertigt. Aber vielleicht nachgucken, drüber rausgucken, vielleicht auch den Chef lieben können, für ihn beten können, um Veränderung beten können und auch ein Teil mal Lasten ertragen über eine gewisse Zeit, und zu gucken, vielleicht sind da Leute in meiner Firma, die würde ich verlieren und den Kontakt zu ihnen als Christ verlieren, wenn ich den einfachen Weg suche, nämlich eine neue Stelle. Feinde lieben. Gott hat den Exzellenzgedanken. Es ist nicht nur wichtig in deiner Firma, dass du Geld verdienst, sondern du bist ein Botschafter Christi in deiner Firma. Lebe es aus. Und wenn du es auslebst, dann kommen auch mal Spannungen und vielleicht auch das mal Feinde. Feinde ist ja so ein schlimmes Wort, aber Leute, die dir nicht liegen, trotzdem zu akzeptieren, darum zu beten, dass du besser mit ihnen umgehen kannst. Oder Böses mit Gutem überwinden. Ja, hier Telefonat und der Mann ist völlig außer sich. Wie viel haben wir das? Viele Konflikte beginnen ein Wort hin, eine Provokation, ein Wort her, hin und her, bis es auseinandergeht und dann guckt man sich jahrelang nicht mehr an. Böses mit Gutem überwinden. Zu lernen, die Klappe zu halten mal, ins Gebet zu gehen, nicht gleich hinterher zu gehen, wenn ich falsch behandelt worden bin, ruhig zu bleiben, erstmal wieder auf den Teppich zurückzukommen, alles im Gebet zu beginnen und dann zu versuchen, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das sind so komplexe Gebote. Das ist nicht so einfach, wie du sollst nicht töten, was wir im Normalfall nicht machen. Aber das ist Alltagsglaube hier, Böses mit Gutem überwinden. Das hast du am Arbeitsplatz oder wenn über dich mal schlecht gesprochen wird, nicht gleich dagegen gehen, vielleicht eine gute Minute abwarten, beten vorher und sagen, du, das hat mir jetzt nicht gefallen, was du da über mich gesagt hast oder was du getan hast. Ich möchte es einfach sagen, damit hast du mich verletzt. Und dann lasst man stehen und geht nicht dem einen Bösen mit dem anderen Bösen hinterher. Und wie es in Gemeinden, in Firmen und überall ist, jeder sucht seine Partei. Da gibt es die Partei, die sind für den Stefan und es gibt eine Partei, die sind für den Uli. Und dann gibt es noch einen Haufen oder eine Menge auch Zwist unter den Leuten, nicht nur den Betroffenen, sondern den Fanclubs entsprechend. Und das ist alles Gift und ist alles andere wie die Exzellenz, die Gott vorhat. Ja, letzter Satz. Freude an Gottes Geboten und auch der Unterschied zwischen Gottes Geboten positiv gegenüberzustehen und Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit heißt, du darfst es nicht machen, weil es in der Bibel steht, Punkt. Das ist doof, sag ich mal so. Aber hinzugucken, hinter die Absichten Gottes zu gucken, die in den Geboten stehen. Ganz letztes vielleicht auch Gebot, wenn wir in der Neuen Testament lesen, wir sollen uns nicht scheiden lassen. Gibt es ja auch viele unterschiedliche Meinungen. Gesetzlichkeit heißt für mich an der Stelle, es steht da, du darfst es nicht. Für mich heißt es etwas anderes. Gott in seinem Exzellenzgedanken möchte, dass diejenigen, die mal zueinander Ja gesagt haben, bis zum Tode auch Ja zueinander sagen können. Und wenn es Probleme gibt, dann heißt das für mich, der erste Weg ist der Weg der Versöhnung, hier oben, Matthäus 5, 23. Und an vielen Stellen erlebe ich es, dass man zu seinem Pastor kommt und sagt, ja, wir sind kurz vor der Scheidung, ist doch okay, wenn wir das machen. Ne? Und das finde ich falsch. Sondern wenn es das Gebot gibt, dass die Ehe etwas ganz Besonderes ist, dann sollen auch die Eheleute Konfliktsituationen erkennen, frühzeitig zu einem Seelsorger gehen, es gibt auch spezielle Paarseelsorge, und sollen versuchen, das Verlorengegangene wiederzugewinnen, die Liebe wiederzugewinnen und das, was kaputt gegangen ist, wieder zu reparieren. Und das ist so eine Leichtfertigkeit in unserer Gesellschaft betreffend diesem Gebot. Letztens habe ich gehört, die durchschnittliche Ehe, die hält 14 Jahre, hat es nicht auch der Ralf mal gesagt, ich weiß nicht. Irgendwo in der Predigt habe ich es gehört, 14 Jahre ist die durchschnittliche Dauer der Ehe. Gott meint es lebenslang. Natürlich, wer lange verheiratet ist, weiß, es gibt auch mal Konfliktzeiten und schwere Zeiten. Aber heute ist es auch unter Christen ganz schnell den anderen suchen. Ja, wie heißt es, himmlischplaudern.de, ne? Findest schnell einen neuen Partner, bist vielleicht noch verheiratet, gleich nach anderen schauen. Und das will Gott nicht. Und er möchte, dass wir das Maximale dran setzen zur Versöhnung und da, wo es auch gar nicht mehr geht, ich habe auch schon einer Frau in Zeven den Ratschlag gegeben, sich von ihrem Mann zu trennen, aber auch nicht am ersten Tag, sondern nach mehreren Jahren der seelsorgerlichen Begleitung und wir haben vieles probiert und es hat nicht gefruchtet und dann bin ich auch nicht gesetzlich und sage, du darfst dich nicht scheiden lassen, sondern ich sage, in so einem Fall halte ich das als das Beste, was man machen kann, es ist keine Reparatur mehr möglich, dann war es eine junge Frau in den 30ern. Ich sagte, da werde ich schuldig am Gebot der Liebe. Ich kann nicht sagen, bleib mit dem zusammen und opfere dein Leben auf wegen diesem Mann, sondern du bist 35 Jahre alt, du hast auch ein Recht auf eine gute Ehe, auf Kinder und auf eine harmonische Familie, die in deinem Fall nicht möglich ist. Ich spreche aber dann nur über die Willkür und das Schnelle. Es klappt nicht, gleich einen anderen. Ja? Wie wenn ich das Auto irgendwie, der Reifen platt ist, gleich gehe ich und kaufe ein neues Auto, anstatt ich mal versuche, den Reifen zu reparieren. Das ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und der Freude am Gesetz Gottes. Gott möchte, dass wir zusammenbleiben lebenslang. Und wo es geht, sollen wir das Maximale installieren oder investieren, um das auch zu erreichen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Und das ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit oder diesem Exzellenzgedanken. Es ist wirklich exzellent, wenn Menschen, wir hatten ein Paar in Zeben, in den 90ern beide, er ist schon heimgegangen, die Frau lebt noch, in den 90ern. Sie waren der ganzen Gemeinde ein Vorbild, wie sie miteinander umgegangen sind in Liebe und Respekt. Ich habe nie irgendein schlechtes oder Wort gehört von einem der beiden Partner. Die hatten sich wirklich lieb. Und das war wirklich für mich, wir waren 50, 60 Jahre verheiratet. Damals hat man ja mit 20, 25 geheiratet und sind über 90 zusammen geworden. Und das sind beides Exzellenz. Ja, wenn du solchen Menschen begegnest und sagen kannst, Mensch, das klappt mit der Ehe. Wenn da Jesus Christus dabei ist, dann klappt das. Und so ist mein Schlusswort, Freude am Gesetz Gottes deshalb, weil er es nicht nur gut meint, sondern weil er Exzellenz hineinbringen will in mein Leben, in das Leben meiner Ehe, in das Leben meiner Familie, in das Leben der Gemeinde, in das Leben meiner Firma oder da, wo ich arbeite, in die ganzen Räume, in denen wir unterwegs sind, möchte er Exzellenz hineinbringen. Und wenn wir es erkennen, dann entwickeln wir auch Freude, so wie der Psalmbeter das auch ausgedrückt hat. Amen. Wir singen, denke ich, ein Lied.